Eines Tages begab sich das Leben auf die Wanderschaft durch die Welt. Es ging und ging, bis es zu einem Menschen kam. Der hatte so geschwollene Glieder, dass er sich kaum rühren konnte. Wer bist du? Fragt der Mann. Ich bin das Leben. Wenn du das Leben bist, kannst du mich vielleicht gesund machen? Sprach der Kranke. Ich will dich heilen, sagte das Leben, aber du wirst mich und deine Krankheit bald vergessen. Wie könnte ich euch vergessen, rief der Mann aus. Gut, ich will in 7 Jahren wiederkommen, dann werden wir ja sehen, meinte das Leben. Und es bestreute den Kranken mit Staub, den es vom Wege genommen hatte. Kaum war das geschehen, war der Mann gesund. Dann zog das Leben weiter und kam zu einem Leberkranken. Wer bist du? Fragte der Mann. Ich bin das Leben. Das Leben? Sagte der Kranke, da könntest du mich ja gesund machen. Das könnte ich, erwiderte das Leben, aber du wirst mich und deine Krankheit bald vergessen. Ich vergesse euch bestimmt nicht, versprach der Kranke. Nun, ich will in 7 Jahren wiederkommen, dann werden wir sehen, sprach das Leben. Es bestreute auch diesen Mann mit Staub von Wege und der Kranke war zugleich gesund. Wieder begab sich das Leben auf die Wanderschaft. Nach vielen Tagen kam es schließlich zu einem Blinden. Wer bist du? Fragte der Blinde. Das Leben. Ach, das Leben? Rief der Blinde erfreut. Ich bitte dich, gib mir mein Augenlicht wieder. Das will ich tun, aber du wirst mich und deine Blindheit bald vergessen. Ich werde euch bestimmt nicht vergessen, versprach der Blinde. Nun gut, ich will in 7 Jahren wiederkommen. Dann werden wir sehen, sagte das Leben. Bestreute den Blinden mit Staub von Wege und der Mann konnte wieder sehen. Als 7 Jahre vergangen waren, zog das Leben wieder in die Welt. Es verwandelte sich in einen Blinden und ging zuerst zu dem Menschen, dem es das Augenlicht wiedergegeben hatte. Bitte lass mich bei dir übernachten, bat das Leben. Was fällt dir ein? Schrie der Mann. Scher dich weg, das fehlte mir gerade noch, dass sich hier jeder Krüppel breit macht. Siehst du, sagte das Leben, vor 7 Jahren warst du blind. Damals habe ich dich geheilt und du versprachst deine Blindheit und mich niemals zu vergessen. Darauf nahm das Leben ein wenig Staub vom Wege und streute ihn auf die Spur dieses undankbaren Menschen. Von Stund an wurde er wieder blind. Dann ging das Leben weiter und es gelangte zu dem Menschen, den es vor 7 Jahren von der Lepra geheilt hatte. Das Leben verwandelte sich in einen Leprakranken und bat um Obdach. Pack dich, schrie der Mann es an, du wirst mich noch anstecken. Siehst du, sagte das Leben, vor 7 Jahren habe ich dich von der Leprakrankheit geheilt. Damals hast du mir versprochen, mich und deine Krankheit niemals zu vergessen. Daraufhin nahm das Leben ein wenig Staub von Wege und streute ihn auf die Spur des Mannes. Im selben Moment wurde der Mann wieder von der Leprakrankheit befallen. Schließlich verwandelte sich das Leben in einen Menschen, dessen Glieder so geschwollen waren, dass er sich kaum rühren konnte. So besuchte es jeden Mann, den es vor 7 Jahren zuerst geheilt hatte. Könnte ich bei dir übernachten? Fragte ihn das Leben. Gern, komm nun weiter, lud der Mann das Leben ein. Setz dich, du Armer, ich will dir etwas zu essen machen. Ich weiß recht gut, wie dir zumute ist. Einst hatte ich eben solche geschwollene Glieder. Gerade ist es 7 Jahre her, als das Leben hier vorüberkam und mich gesund machte. Damals sagte es, dass es nach 7 Jahren wiederkommen wolle. Warte hier, bis es kommt. Vielleicht wird er auch dir helfen. Ich bin das Leben, sagte das Leben nun. Du bist der Einzige von allen, der weder mich noch seine Krankheit vergessen hat. Deshalb sollst du auch immer gesund bleiben. Ich weiß nicht, was dieses afrikanische Gedicht mit dir macht. Wenn ich drüber nachdenke, merke ich, hey, dankbar sein ist so wertvoll. Und wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, es gibt immer mehr, als man eigentlich sieht, oder? In der Geschichte ging es nicht nur darum, dass das Leben kommt und die Menschen geheilt hat, sondern mit dieser Heilung wollte das Leben den Menschen etwas beibringen, wie zum Beispiel dankbar zu sein oder anderen Menschen etwas zu geben, sie aufzunehmen, für sie da zu sein. Und ich weiß nicht, wie das bei dir im Leben ist, aber ich bin ja eigentlich der König des Fettnäpfchen. Ich merke Situationen echt nicht. Man muss mich immer darauf hinweisen, wenn ich irgendwas Dummes gesagt, gemacht, manchmal auch beides gleichzeitig, Und dann reden meine Freunde mit mir und merken, hey Sam, hast du eigentlich gemerkt, dass da was falsch war? Nee, danke fürs Aufmerksam machen. Und ich hatte folgende Situation. Eine Freundin von mir kam in die Kirche, wo ich FSJler war und jetzt auch Pastor bin. Und sie kommt in die Kirche hinein und ich merke schon von Weitem, hey, der muss es nicht gut gehen. Die sieht richtig kränklich aus. Und ich gehe halt auf sie zu, weil es ja eine gute Freundin von mir war und ich versuche, ein guter Freund zu sein und wollte auch anbieten, hey, soll ich für dich beten? Und gehe hin und sage, hey, du siehst nicht gut aus, bist du krank? Und sie schaut mich richtig sauer an und sagt, dein Ernst, ich bin einfach nur nicht geschminkt. Ja, leider ist mir die Situation nochmal passiert, bei derselben Frau, aber danach nie wieder mehr, versprochen. Und wir merken ganz oft, ob es dieses Kurzgedicht ist, ob es Situationen sind, es gibt manchmal mehr, als wir eigentlich sehen. Und heute habe ich uns eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, wo ich persönlich glaube, dass es mehr gibt, als man einfach sieht oder mehr gibt, als man liest. Lasst uns gemeinsam Johannes 9, 1-7 aufschlagen. Und da heißt es, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speiche einen Brei, den er den Blinden auf den Augen strich. Dann befiehl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Crazy Story, nicht nur, weil Jesus eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, jemanden angespuckt hat und dieser gesund wurde, sondern du merkst noch viel, viel mehr. Es beginnt mit einem Menschen, der von klein auf, von der Geburt an, nicht sehen konnte. Wir haben hier keinen Menschen, der vielleicht seit 1-2 Jahren blind war oder vielleicht seit 10 Jahren, sondern einen Menschen, der noch nie etwas sehen konnte. Nicht die schönen Bäume, die wir haben, eher im Sommer und im Frühling. Nicht die Blumen, keine Farben, keine Menschen, nichts. Dieser Mensch konnte rein gar nichts sehen. Und anstatt Hilfe zu bekommen oder irgendwie eine Hand ausgestreckt bekommen oder sonst irgendwas, wird er eigentlich, wenn man es genau nimmt, noch zu Boden getreten und draufgespuckt. Denn dieser Mann kommt und die erste Frage, die gestellt wird, ist nicht, hey, wie kann ich dir helfen, sondern, hey, wer hat eigentlich Dreck am Stecken? Er oder seine Eltern? Denn irgendwer muss ja was verbrochen haben, dass dieser Junge oder dass dieser Mann blind geboren wurde. Jesus geht kaum drauf ein, sondern sagt, niemand hat gesündigt. Dieser Mensch ist blind. Da heißt es hier, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. In einer anderen Übersetzung heißt es, an ihm sollen die Werke Gottes offenbart werden. Und dieser Satz hat mich zum Nachdenken gebracht. Denn die Sünde war es ja offensichtlich nicht, sondern die Werke Gottes, die offenbart werden sollten. Und die Frage ist ja, was sind diese Werke Gottes in dieser Geschichte? Um das Ganze zu begreifen, müssen wir in den Kontext schauen. Das, was davor stand. Denn ich glaube, dass diese Heilung weit mehr war als eine einfache Heilung. Jesus hat diesen Menschen gesehen, der blind war, und er wollte ihn heilen und er hat ihn auch geheilt. Und das war genial. Und auch bei dir in deiner Situation kann Gott heilen, kann Gott versorgen, kann Gott dir entgegenkommen. Denn wir sind ja in dieser Predigtreihe God with us, Gott mit uns. Und diese Geschichte, die damals passiert ist, kann heute in deinem Leben Wirklichkeit werden, dass Gott mit dir ist. Gott kann heilen und Gott will heilen. Aber ich glaube, hinter dieser Heilung und auch hinter vielen anderen Heilungen steckt weit mehr, als wir vielleicht im ersten Moment sehen. Was sind die Werke Gottes, die hier offenbart werden sollten? Wenn wir Johannes 6 anschauen, Vers 22 oder komplett Johannes 6, dann lesen wir von der Geschichte, wo Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen viele, viele Menschen satt gemacht hat. Jesus verschwindet und kommt wieder und die Menschenmenge hat ihn gesucht, ihn gefunden und extrem gefreut, dass sie Jesus wieder gesehen haben. Eigentlich würden wir sagen, Halleluja, Erweckung, Jesus freut sich. Doch Jesus sieht diese Menschenmenge und er fährt sie an und er sagt, hey, ihr sucht mich nur, weil ihr satt geworden seid. Das, was euch Gott eigentlich zeigen wollte, habt ihr nicht begriffen. Ich bin das Brot des Lebens. Also Jesus hat durch dieses Wunder, was er vollbracht hat, eigentlich zeigen wollen, wer er selber ist. In Johannes 7, ein Kapitel später, sehen wir Jesus auf dem Laubhüttenfest. Und Jesus fängt an zu predigen, das, was er besonders gut konnte. Und er fängt an zu zeigen, wer er selber ist. Er fängt an zu predigen und die Menschen fragen, wer ist dieser Junge eigentlich? Wer ist dieser Mann? Wer ist Jesus? Und Jesus spricht von sich, dass er der Retter ist. Und die Pharisäer und die anderen Juden stellen diese kritische Frage, kann denn der Christus aus Galiläa kommen? Christus, dasselbe Wort für Messias. Also kann der Retter, der uns erretten soll, denn aus Galiläa kommen, da wo Jesus herkam? Dann lesen wir im Kapitel 8, dass Jesus von sich selber spricht, dass er das Licht der Welt ist. Dann im selben Kapitel, Vers 11 bis 30, spricht Jesus davon, dass er der Gesandte des Vaters ist. Dann im selben Kapitel 8, 37 bis 59 spricht Jesus davon, dass er der wahre Nachkomme Abrahams ist. Und dann hast du die Stelle im Kapitel 9, wo wir gerade sind, die Heilung des Blindgeborenen. Da spricht Jesus von den Werken des Vaters. Er betont nochmal, dass er das Licht der Welt ist. Er sagt zu diesem Blinden, geh zum Teich Schiloach. Und komischerweise heißt dieser Teich Gesandter. Und dann spricht er davon am Ende des Kapitels, dass er mehr ist als Mose. Und in dieser ganzen Thematik von Kapitel 6 bis Kapitel 9 merkst du immer wieder, dass es eine Frage gibt. Wer ist Jesus? Und die Frage wird immer wieder beantwortet von ihm selber. Und er spricht, er ist Christus. Er ist, der die Menschen retten wird. Er ist das Licht der Welt, das Brot des Lebens und so weiter und so fort. Jetzt sind wir in der Thematik, Jesus spricht von sich selber, dass er der Retter ist. Und auf einmal kommt die Heilung des Blindgeborenen, wo es heißt, die Werke des Vaters sollen offenbart werden. Und meines Erachtens wird das Rätsel, was die Werke des Vaters sind, nicht nur vom Kontext geklärt, sondern vom Kapitel selber. Und zwar ab Vers 35 im 9. Kapitel heißt es, Jesus hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihm glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube, und warf sich vor ihm nieder. Meines Erachtens ist das Ziel der ganzen Geschichte und vor allen Dingen das Ziel der Heilung. Der Mann, er war von Anfang an blind und das Erste, was er erkannt hat, war Jesus Christus als Retter. Und somit stellt sich mir die Frage, hat Jesus diesen Mann geheilt, damit er Farben sehen kann, damit er Bäume sehen kann, damit er Blumen sehen kann? Ja, schon auch. Denn ich glaube, wir können uns erfreuen an die wunderschönen Dinge, die Gott uns gegeben hat. Aber in allererster Linie hat Gott diesen Menschen geheilt, damit er selber Jesus Christus erkennt. Und damit er erkennt, dass diese Predigtreihe Gott mit uns Realität ist. Er hat ihn geheilt, damit er Jesus in seiner ganzen Fülle erkennt. Und er sagt, du siehst ihn vor dir. Und er erwiderte, Herr, ich glaube, und warf sich vor ihm nieder. Hey, ich finde es schon genial, dass dieser Mensch geheilt wurde von seiner Blindheit. Aber die größte Heilung, die er erlebt hat, war, dass er erkennen konnte, wer Jesus selber ist. Und das Ganze auf unsere heutige Zeit übertragen. Manchmal sind wir in Situationen, wo wir blind sind und nicht mehr erkennen, was wir tun sollen. Manchmal fühlen wir uns so, als ob wir in einem dunklen Raum wären und nicht den Weg hinaus kennen. Aber lass mich dir sagen, da, wo du dich vielleicht alleine fühlst, da, wo du nicht mehr weiter weißt, streckt dir Gott die Hand entgegen, um dich hinauszuführen aus deiner Situation. Da, wo Menschen vielleicht mit dem Finger auf dich zeigen und fragen, hey, was hast du für Dreck am Stecken, dass es dir schlecht geht? Da, wo Menschen vielleicht dich irgendwie fertig machen wollen mit den Problemen, die du hast, und mit dem Finger auf dich zeigen, streckt dir Gott die Hand entgegen, denn er ist mit dir. Der Blindgeborene hat es erfahren und auch du darfst es erfahren, dass Gott in deiner Schwachheit stark ist und dass Gott mit dir ist. Amen. Genial. Das Zweite, was ich aus dieser Predigt oder aus dieser Bibelstelle rausnehme, ist folgender Aspekt. Die Frage der Jünger ist für mich eine berechtigte Frage gewesen. Denn in der damaligen Kultur und sicherlich auch heute bei den Juden gibt es ein gewisses Denken. Ziemlich einfach, aber doch schwierig. Denn wenn jemandem etwas Schlechtes widerfährt, muss vorher etwas Schlechtes passiert sein. Ein Mensch wird nicht einfach so aus Zufall irgendwas Schlechtes widerfahren. Das gibt es nicht. Wenn es dir schlecht geht und wenn die Dinge passieren, dann muss vorher etwas Schlimmes passiert sein. Du hast gesündigt, deine Eltern haben gesündigt und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ja eigentlich ziemlich berechtigt, dass die Jünger diese Frage stellen, weil sie in diesem Mindset sind. Sie haben dieses Denken im Kopf. Da ist jemand, dem geht schlecht, vorher muss etwas Schlechtes passieren. Aber Jesus spricht sie an und sagt, nein, das Ganze stimmt nicht. Er hat diese Linie durchbrochen, indem er gesagt hat, keiner hat gesündigt. Und wenn du ins Alte Testament schaust, dann merkst du ja auch, wie es dieses Denken schon gab. Und zwar beim Hiob. Wenn du Hiob liest, merkst du ja, dass genau diese Thematik aufkommt. Und zwar, da ist Hiob, dem wird alles genommen, er wird krank. Und das Erste, was seine drei Freunde sagen, ist, hey, du hast gesündigt und deswegen bestraft dich Gott. Aber ich möchte ein bisschen spoilern für die, die Hiob noch nicht gelesen haben. Am Ende merkst du, dass Gott gar nicht auf diese Schuldfrage hineingeht. Er beantwortet sie nicht. Er sagt nicht, du bist schuldig, dein Hund oder dein Vater. Er erklärt das nicht, sondern er geht einfach darauf ein, hey, ich bin Gott, vertrau mir, ich bin gerecht. Und wenn du mir vertraust, hey, dann werden die Dinge in deinem Leben gut laufen. Und auch da, nicht nur bei den Blindgeborenen, sondern auch bei Hiob, merkst du folgenden Aspekt. Am Ende vom Hiob-Buch sagt ja Hiob zu Gott, zuvor habe ich nur von dir gehört. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Auch diese schlimme Situation von Hiob, wie jetzt die schlimme Situation von dem Blindgeborenen, ist dasselbe Ende. Und zwar, beide haben Gott erkannt, wie groß er ist, dass man ihm vertrauen kann, dass seine Hand, die uns entgegenstreckt, dass wir sie greifen müssen und dass wir an sie glauben sollten. Und in deinem und in meinem Leben ist es so wichtig, dass wir auch das begreifen, dass es Gottes Hand dort da ist. Selbst wo Menschen irgendwie sagen, hey, sie ist nicht auf deinem Leben oder sonst irgendwas, ist Gottes Hand da, damit du sie greifen kannst. Denn Gott mit uns ist nicht nur irgendein Slogan, den wir hier haben. Es ist nicht nur irgendeine nette Predigtreihe, die es an Weihnachten gibt. Sondern Gott mit uns ist ein Lebensstil, an dem wir glauben dürfen und auch glauben sollten. Denn ich wäre der größte Lügner, wenn ich behaupten würde, in deinem und meinem Leben würde es immer rosig aussehen. Ich weiß ganz genau, dass jeder von uns mal durch das finstere Tal geht. Und die Bibel spricht sogar davon, dass es Momente gibt in unserem Leben, wo wir uns wie der Blinde fühlen und nichts mehr sehen können. Die Bibel spricht davon, dass wir manchmal im dunkelsten Tal sind. Wenn wir Psalm 23 mal wörtlich zitieren und schauen, was es da heißt, dann heißt es absolut, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Bis dahin würden wir alle Halleluja und Amen schreien. Aber dann heißt es irgendwann weiter, und ob ich wandle im finsteren Tale, du bist bei mir. Und die Bedeutung ist für mich ziemlich herausfordernd. Denn da heißt es nicht, wir werden niemals im finsteren Tale sein. Oder wenn wir dort sind, wird Jesus ein Schlupfloch aufmachen oder eine Hintertür oder sonst irgendwas. Nein, da heißt es, Du bist da und du wirst mich hinausführen. Er wird uns nicht herausziehen, sondern er wird mit uns da durchgehen und er wird uns hinausführen. Es ist wie der Papa, der uns an die Hand nimmt, wenn wir über die Straße laufen. Und lasst uns Gott vertrauen, dass er die Dinge richtig macht und dass er mit uns ist. Ein sehr guter Freund von mir musste das leider nicht einfach erfahren, dass Gott mit ihm ist, sondern er musste durch ein paar Prozesse gehen, um das Ganze zu begreifen. Seine Tochter hatte von klein auf Asthma und konnte nur sehr, sehr schwer atmen. Und damit das Ganze wegkommt, hat er viele Ärzte besucht, er hat viel Geld ausgegeben. Viele Menschen haben für das Kind gebetet. Menschen waren für ihn da. Sie haben sie gesegnet und so weiter und so fort. Aber leider ist nichts passiert. Geld, die Ersparnisse sind langsam weggegangen. Und dieser Mann wusste nicht mehr weiter. Es war ein Gottesdienst wie hier. Die Band hat laut gespielt, zu seinem Glück. Weil er ganz hinten war und er bitterlich angefangen hat zu weinen. Eigentlich ein sehr, sehr stämmiger und kräftiger Mann, von dem du eigentlich nicht weißt oder nicht denkst, dass er anfängt zu weinen, fängt an bitterlich zu weinen, weil die Situation zu viel für ihn wird. Er begreift es nicht. Er hat sich die Frage gestellt, hey Gott, liebst du mich noch? Warum bin ich im finsteren Tale? Warum weiß ich nicht mehr weiter und so weiter und so fort? Irgendwann packt ihn wieder Mut und er fängt an zu vertrauen. Und Gott holt ihn und sagt, hey, du sollst nicht mehr in Amerika sein, sondern ich will, dass du nach Deutschland kommst und hier Kirche baust. Und er ist diesem Ruf gefolgt, obwohl seine Tochter eigentlich immer noch ziemlich krank war mit dem ganzen Asthma und so weiter. Und auf einmal ist er in Deutschland und merkt, wie es seiner Tochter immer besser geht. Sie kann wieder besser atmen, das Asthma geht weiter weg. Und er stellt sich die Frage, was da los ist. Und er geht zum Arzt und lässt sie nochmal untersuchen. Und die Ärztin sagt, dass sie nach Deutschland kam, war die beste Entscheidung für ihre Tochter. Denn, auch ziemlich lustig, dass das die Antwort ist bei uns in Deutschland, die Luft hier in Deutschland ist so rein und so gut für ihre Tochter, dass sie wieder besser atmen kann. Wenn sie in Amerika geblieben wären, wäre das Asthma niemals weggegangen. Aber unsere Luft hier in Deutschland ist so gut, dass die Tochter, das Asthma und so weiter weggegangen ist. Ich dachte mir, läuft. Unsere Luft in Deutschland ist doch gar nicht so unrein, wie man denkt. Aber vor allen Dingen habe ich gemerkt, hey, da war jemand, der war wie im finsteren Tale. Und er hat nicht mehr gewusst, ob er nach rechts, nach links, nach vorne und nach hinten gehen kann. Das Einzige, was er gemacht hat, war, er hat die Hand Gottes entgegengenommen und hat vertraut, ist gelaufen und seiner Tochter ging es besser und besser. Und das kannst du auch erleben, wenn du nicht so Auto fährst wie ich. Was meine ich damit? In den letzten paar Monaten habe ich wieder ein paar Strafzettel bekommen, weil ich einfach zu schnell fahre. Ich brauche das gar nicht ausführen. Ihr wisst es, Strafzettel sind nie gut. Aber vor allen Dingen bin ich eigentlich ein schlechter Fahrer. Warum? Weil ich mir nicht gern was sagen lasse beim Autofahren. Ob es der Beifahrer ist oder leider auch das Navi. Ich komme aus Hildesheim. Das ist in der Nähe von Hannover. Das bedeutet, wenn ich gut durchfahre und wenn ich schnell fahre, bin ich in 5 Stunden zu Hause und in 5 Stunden wieder zurück in Ulm. Ich bin dieses Jahr im Januar, habe ich meine Familie besucht. Leider konnte meine Frau nicht mit dabei sein, deswegen bin ich früher nach Hause gefahren, um sie zu überraschen. In der Zeit, wo ich gefahren bin, gab es so viele Unfälle auf der Strecke, weil es richtig geschneit hat, es richtig glatt war und manche LKW umgekippt ist und so weiter und so fort. Das bedeutet, ich musste manchmal durch Dörfer fahren, um ans Ziel zu kommen. Ich habe 7 bis 8 Stunden gebraucht, um zu Hause zu sein. Eigentlich in der Strecke von 5 Stunden. Was mir den Nerv, ich glaube auch ein Stück weit Heiligung und auch Zeit gekostet hat, war folgende Situation. Ich war kurz vor Ulm. In Ulm hat es 2 Ausfahrten. Ulm Ost und Ulm West. Normalerweise muss ich Ulm West rausfahren, damit ich eigentlich ziemlich schnell bei mir zu Hause bin. Nur mein Navi hat mir angezeigt, ich soll Ulm Ost rausfahren. Und ich war ziemlich verwirrt, weil ich mir dachte, okay, wow, das haben wir noch nie so gemacht. Also, beruhigen wir uns jetzt erstmal. Aber das Navi hat immer wieder angezeigt, dass ich Ulm-Ost rausfahren soll. Was habe ich gemacht? Ich habe nicht auf mein Navi gehört, sondern auf meine Erfahrungen, bin weitergefahren und bin wieder in den Stau reingefahren. Und die Distanz von Ulm-Ost zu Ulm-West sind eigentlich 5 Minuten mit dem Auto, wenn du einfach die 100 durchfährst. Ich habe 1 Stunde gebraucht, bis ich überhaupt an der Ausfahrt war und musste dann nochmal zu mir nach Hause fahren. Ich habe so viel Zeit, Nerven und Heiligung verloren, aufgrund der Tatsache, weil ich nicht auf mein Navi gehört habe. Und in unserem Leben ist es entscheidend, dass wir auf das Navi hören. Und in vielen Fällen ist nicht das Google-Navi das beste Navi, sondern Gott selbst. Die Bibel spricht davon im Hebräerbrief, dass wir einen Hohepriester haben und dieser Hohepriester ist Jesus, der nachempfinden kann, was wir durchmachen. Hey, wir glauben an einen Gott, der versteht, wenn es uns schlecht geht. Wir glauben an einen Gott, der begreift, dass es uns schlecht geht. Er kann es nachvollziehen und wenn er die ganzen Situationen kennt und wenn er die ganzen Situationen nachvollziehen kann, warum sollten wir dann nicht auch auf jemanden vertrauen, der das Ganze viel, viel besser meistern kann als wir selber? Du bist mit deiner Kraft, mit deinen Gedanken, mit deinen Nerven sehr, sehr begrenzt. Und wenn deine Grenzen kommen, will Gott eingreifen und dir die Hand entgegenstrecken. Was wir begreifen müssen ist, dass wir dann nicht an den Grenzen noch mehr auf uns und auf unsere Gedanken pochen und auf unsere, wie wir es eigentlich machen und auf unser weiß was ich was, sondern dass wir anfangen, Gott zu vertrauen, selbst in Situationen, wo es vielleicht scheint, dass wir ihm nicht mehr vertrauen sollten. Jesus, Gott will das Navi in deinem Leben sein, was dich immer wieder dorthin führt, wo es dir gut geht. Heißt es, dass es dir immer gut gehen wird? Sorry, das kann ich dir leider nicht versprechen. Was ich dir versprechen kann, ist die Tatsache, dass in den Situationen, egal ob sie gut sind, egal ob sie genial sind oder egal ob sie schwierig, herausfordernd, schlecht und so weiter sind, Gott wird immer da sein. Gott wird dir immer die Hand entgegenstrecken. Hey, und nutz doch die Situation, die du gerade hast und bete, hey Gott, hilf mir, dass ich begreife, dass selbst in solchen Situationen du da bist. Lass uns gemeinsam die Augen schließen, ich möchte 2 Fragen stellen. Vielleicht bist du zum ersten, zum zweiten oder zum dritten Mal hier, bist aber eigentlich nur da, weil du von irgendwem mitgeschleppt wurdest. Du hast einen Flyer in deinem Briefkasten gefunden oder willst einfach nur eine Schuld einlösen. Ich weiß nicht, warum du heute Morgen hier bist, aber ich will dir die Frage stellen. Und zwar, wenn du hier bist und wenn du gemerkt hast, hey, an dem, was der Typ mit der Mütze gesagt hat, muss irgendwas stimmen. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich will das in meinem Leben erleben, dass Gott mit mir ist. Wenn du zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal hier bist und diese Entscheidung aber noch nie getroffen hast, hey, ich will mein Leben mit Gott leben und ich will, dass diese Predigtreihe, dieser Titel nicht nur irgendein Titel ist in der Kirche, sondern zu meinem Lebensstil wird, dass Gott mit mir ist. Und wenn du hier bist und du Ja sagen möchtest zu Gott, zu seiner Liebe und zu seiner Hand, hey, dann nimm diese Hand an, indem du dich meldest und ich für dich bete. Wenn du hier bist und zum ersten Mal Ja sagen möchtest zu der Liebe Gottes, Dankeschön. Hammer. Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe, die du damals gezeigt hast und auch heute immer wieder zeigst. Und ich danke dir so sehr für die Menschen, für die Person, Herr, die sich gemeldet hat und gesagt hat, sie will das Leben mit dir leben. Sie will, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass deine Liebe nicht hier bleibt. Ich danke dir, dass diese Gedanken, die aufgekommen sind, nicht hier bleiben, Herr, sondern dass sie weitergehen, Herr, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ich bete, dass du, Gott, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen immer wieder zeigst, wie du bei der Person bist. Danke, Herr, dass du da bist und danke, dass du uns liebst. Amen. Die 2. Frage, die ich uns stellen möchte, ist diese. Wenn du hier bist und gemerkt hast, hey, es fällt mir gerade enorm schwer, Gott zu vertrauen in meiner Situation. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst und ich weiß nicht, in welchem Lebensabschnitt du gerade steckst. Aber ich kann dir versprechen, vertraue Gott und du wirst es nicht bereuen. Verlass dich auf Gott und du bist nicht verlassen, sondern du bist in sicheren Händen. Aber wenn es dir gerade ein bisschen am Vertrauen mangelt, hey, dann möchte ich für dich beten. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich wünsche mir dieses Gebet in meiner Situation, dann melde dich doch kurz, damit ich für dich beten kann, damit ich weiß, Hammer, Dankeschön, geil, Dankeschön, Dankeschön, Hammer, Dankeschön. Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die sich nicht mir entgegengestreckt haben, sondern dir. Herr Jesus, ich danke dir für das Vertrauen, was hier gerade herrscht, und zwar, dass Menschen glauben, dass Gebet wirkt. Und du siehst die Situation, in der die Menschen hier gerade stecken, Herr. Und ich weiß, wie schwierig es sein kann, selbst in solchen Momenten an dir zu vertrauen. Herr Jesus, ich kann es gar nicht beweisen, dass du uns liebst und dass du bei uns bist, aber du kannst es. Und ich bete so sehr, dass in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen immer wieder so Momente kreiert werden von dir, wo Vertrauen wieder wächst und wo Menschen aus der Situation einfach neue Kraft schöpfen können und sie merken, du bist mit uns. In Jesu Namen. Amen. We'll be right back.